Ich freue mich, hier zu stehen. Mein Name ist Christian Strobel und ich bin nicht am Landesamt für Umwelt, war ich aber mal und wäre ich auch immer noch gern, sondern bin am Bayerischen Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und habe da die Rolle des Geographical Information Officers. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was mit GIS, Fernerkundung, Geodaten und so weiter zu tun hat. Und bevor jetzt hier die Buhrufe ertönen, im Umweltbereich in Bayern sind alle Daten seit 2010 Open Data und wir haben nicht mal die komische Deutschlandlizenz, sondern wir haben gleich die CC BY 3.0 und jetzt 4.0. Und diese Rolle als Geographical Information Officer ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, ein paar haben auch geschmunzelt, das sehe ich, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es hat auf alle Fälle einen Vorteil, wenn man am Ministerium irgendjemand hat, der weiß, was Geodaten sind. Und der sich dann um die Belange kümmert, weil ich stelle fest, wenn ihr mit anderen Ministerien, ob das bundesweit oder auch in Bayern ist, redet man dann immer mit anderen Leuten, oft aus den Fachbereichen und man hat nie so eine Sicht drauf. Also das bloß so als zur Einleitung. Ich glaube, dass Open Source GIS super ist, da sind wir uns ja mehr oder weniger alle einig. Wir haben gestern die Einleitungsveranstaltung gehört, digitale Autarkie ist in aller Munde. Wollen wir digitale Souveränität und auch der Zugriff auf die Codebasis, was ja Open Source eigentlich ist, ist etwas, was halt uns ermöglicht, praktisch nicht in die Vertragswerkstatt gehen zu müssen, sondern wir können selber daran rumschrauben, wir können einen beliebigen Dienstleister beauftragen und das ist im Endeffekt ja sowas wie Investitionssicherheit. Also das heißt, diese Prozesse und so weiter, die man dann etabliert, die Workflows, die liegen in unserer Hand. Wäre das zum Beispiel nicht so, könnte irgendein Softwarehersteller jetzt auf die Idee kommen, dass er plötzlich sein Lizenzmodell ändert, ja? Was dann eventuell dazu führen könnte, dass wir alle unsere Prozesse umstellen müssten. Könnte sein. Und jetzt ist die Frage, wir sind uns ja alle einig, es ist super. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Und sagen wir, es gibt Anwendungsfälle, da hat man irgendeinen Rahmenvertrag mit irgendwem, aber irgendein GIS-Arbeiter, Mitarbeiter sagt, eigentlich wäre doch so Open Source für meine Zwecke viel besser geeignet. Dann kann er es nicht unbedingt einsetzen, weil es in seine andere Richtlinien, es gibt so eine Bottom-up-Bewegung, man macht so Guerilla-mäßig Open Source, das war mein Ansatz so 2003, 2004 im Geologischen Landesamt auch und kommt da so rein und das trägt auch seine Früchte, so eine Grassroot-GIS-Bewegung. Eine andere Möglichkeit ist, irgendeine Landeshauptstadt sagt, wir machen jetzt Open Source. Die ganzen Mitarbeiter sagen, ja, aber was ich bisher gemacht habe, das war doch auch gut, wieso kann ich das jetzt nicht weitermachen? Man nimmt die nicht mit, geht auch nicht. Deswegen versuchen wir so einen dritten Weg eigentlich einzuschlagen. Wir versuchen im Konsens zwischen den Leuten, die es machen müssen, das hören wir jetzt gleich von der Caro, was alles passiert und auch zwischen Ministerium einen Weg zu finden, dass man im Konsens die Strategie entwickelt und auch die einzelnen Schritte im Konsens so mitgeht. Und das finde ich wichtig, dass man halt das einfach ein Miteinander ist und nicht so eine Verordnung und auch nicht so eine Subversion, ja, sondern einfach, dass ein geschäftsmäßiger Prozess da eingeführt wird. Und jetzt freue ich mich drauf, was uns die Caro zu erzählen hat.
Ja, Christian, vielen Dank. Dann übernehme ich. Mein Name ist Caroline von Grote. Ich arbeite am Landesamt für Umwelt und leite da das Referat für Geodateninfrastruktur und will eben heute den Teil berichten zum Thema QGIS als Standard-Desktop-GIS, das wir eingeführt haben oder im Prozess sind in der Bayerischen Umweltverwaltung. Ich muss natürlich gleich dazu sagen, dass ich mich hier in Teilen mit fremden Federn schmücke, weil das natürlich eine Gesamtleistung des Referats war in Kooperation mit dem Ministerium, weil wir da in Teilen wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt haben und ich jetzt einfach das quasi hier als Referatsleiterin präsentieren darf. Ich will ganz kurz ein bisschen anfangen, wo kommen wir eigentlich her? Was ist die Ausgangssituation, damit Sie so ein bisschen eine Vorstellung oder ihr so ein bisschen die Vorstellung bekommt, was für Dimensionen es da eigentlich geht? Wir versorgen sehr, sehr viele GIS-Arbeitsplätze. Ich habe gerade in einem Vortrag vorher gehört, dass es Leute gibt, die sagen, Desktop-GIS ist eigentlich so ein bisschen tot und es geht Richtung Web. Ich glaube, das dauert bei uns noch ein bisschen. Also wir haben zwei Desktop-GIS im Einsatz. Das eine ist GISTERM++, das basiert auf Cadenza, ist eine deutsche Firma, die GIS entwickelt. Das setzen wir so als leichtgewichtiges GIS ein, ein bisschen abgespeckt in der Funktionalität und dann eben der Experten-AGIS-Arbeitsplatz, der im Moment auf ca. 1000 Arbeitsplätzen installiert ist. So, diese Übersicht hier soll auch nur noch mal so ein bisschen zeigen, warum was passiert hier eigentlich gerade? Wir haben also bisher, habe ich gesagt, circa 1000 Arbeitsplätze versorgt. Das ist die linke Säule, aufgeteilt nochmal nach den Lizenzstufen, die es bei ESRI gibt. Will ich auch gar nicht so viel darauf eingehen. Die blaue ist teurer als die orangene. Und wir haben jetzt ein Enterprise Agreement gehabt bis Ende 25, das ist quasi die linke Säule, und seit dem 1.1. ein neues Enterprise Agreement mit einem veränderten Lizenzmodell. Deswegen muss ich schon zugeben, man vergleicht hier ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber wir haben nur noch etwas unter 400 Lizenzen, wo wir quasi AGGIS-Arbeitsplätze oder mit versorgen können. Das heißt, alleine dadurch wird schon klar, wir haben irgendwie ein Gap von 600 GIS-Arbeitsplätzen. Und jetzt kommt noch dazu, merken sich die Zahl gerne mal, der Vergleich der Kosten. Blau, altes EA, orange, neu. Und also blau fand ich schon teuer. Aber dafür, dass wir jetzt 600 AGGIS-Arbeitsplätze weniger haben und trotzdem jedes Jahr quasi mehr bezahlen, das hat doch einiges bewegt. Und während wir eigentlich schon länger versuchen, in die Open-Source-Richtung zu gehen, ist das tatsächlich das, was bei unseren Entscheidern auch ganz viel bewirkt hat und wo wir jetzt sehr viel mehr Akzeptanz haben, auch diesen Weg zu beschreiten. Und deswegen haben wir festgelegt bei uns, die GDI soll zum einen unabhängiger werden, wir haben eine FOSS-First-Strategie und dann deutsche und europäische Lösungen bevorzugt, und zwar Firmen, nicht die Serverstandorte. Und erst wenn das beides nicht geht, dann gucken wir, was noch übrig bleibt. Und QGIS, in dem Zuge ist der neue Standard Desktop-GIS-Arbeitsplatz geworden. So, aber wie kriegen wir das hin? Wir haben den neuen Standard, Standard Desktop-GIS-Arbeitsplatz, wir haben nach wie vor AGGIS Pro. Es ist auch nach wie vor im Einsatz, das wird erstmal auch noch bleiben. Allerdings, überall da, wo es geht, werden wir davon weggehen. Das wird ein Prozess sein, den wir intensiv die nächsten 3 Jahre vorantreiben. GISTERM, das hatte ich vorhin vielleicht nicht erwähnt, ist abgekündigt. Das heißt, für diese 3.500 GIS-Arbeitsplätze brauchen wir ohnehin eine andere Lösung, und auch da wäre QGIS ein potenzieller Kandidat. Wir haben bei uns, die GDI ist so aufgebaut, dass wir einen zentralen Geodatenserver haben. Dort liegen alle beruhigten, zentral bereitgestellten Geodatenbestände. Ja, teilweise Shapes, File-Geodatabases, Prinzip-Geo-Packages, aber auch alles, was irgendwie aus einer Geodatenbank kommt oder Geodatendienste sind. Und wir stellen für alle diese Daten Layer-Files zur Verfügung. Das heißt also ehrlicherweise, alle Vektordaten sind auch in der Geodatenbank. Und wir haben Layer-Files, wo quasi die Visualisierung, die Datenquelle und alles Mögliche quasi enthalten ist. Und der User muss sich damit nicht beschäftigen, wo liegen meine Daten eigentlich tatsächlich. Das heißt, die GIS-Arbeitsplätze greifen auf den Geodatenserver zu. Und jetzt ist es aber leider so, dass halt kein interoperables Layer-Format gibt, das heißt tatsächlich, das ProGIS quasi zu erstellen. Es gibt noch andere Rahmenbedingungen. Das eine ist, wir haben eine zentrale Softwareverteilung, das heißt, wir müssen irgendwie das Ganze gut paketiert bekommen. Wir haben IT-Sicherheitsthemen, dass die CVEs überwacht werden sollen, dass wir die auch behoben kriegen sollen, was man immer meint, wenn man quasi einen Hersteller im Hintergrund hat, sichergestellt ist und sonst nicht. Wir haben ja auch schon gehört, dass das in der Form gar nicht so stimmt. Man darf keine Software selber installieren, das heißt zum Beispiel jetzt im QGIS-Kontext Plugins-Installationen alleine aus dem offiziellen Plugin-Repository ist nicht möglich. Und auch Drittbibliotheken, wo man nicht so genau weiß, also ist natürlich auch nur eingeschränkt möglich, sollten vermieden werden. Also so, dass man einfach die Abhängigkeiten kennt. Und das müssen wir halt alles irgendwie versuchen, unter einen Deckmantel zu kriegen. Deswegen haben wir, das haben wir auch geschafft. Wir haben im 4. Quartal letzten Jahres das eingeführt, haben bei über 1200 Geodatensätzen Layer-Files erstellt, teilautomatisiert, würde ich mal nennen. Also wir haben Slayer als Plugin verwendet. Aber trotz alledem müssten wir eigentlich bei jedem Datensatz nachgucken, weil es Unterschiede gibt bei der Visualisierung, bei dass die Alias-Namen richtig übernommen wurden, dass die Spalten deaktiviert sind, wenn sie sein sollen und so weiter. Da gibt es so einige Dinge, die überprüft werden müssen. Es war ein Riesenaufwand und wir haben unsere Softwareanträge umgestellt. Also alle, die im LFU ArcGIS haben wollen, die landen jetzt auf meinem Tisch. Und nur wenn es eine wirklich gute Begründung gibt, kriegen die das noch. Ansonsten kriegen die QGIS und QGIS kann man einfach mit dem Häkchen quasi beantragen. Wir haben doch das Paket auch schon erstellt. Wir haben im Moment eine befristete Erlaubnis. Ich erzähle gleich auch noch warum, das so zu betreiben. Und das eigene Plugin-Repository, das haben wir in so einer Art Pilotbetrieb, soll aber noch auf solidere Füße gestellt werden. Zur Vergabe erzähle ich gleich auch noch was. Und wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, an denen man quasi QGIS so ein bisschen anpassen kann. Und der Punkt, wo wir eingegriffen haben, ist quasi der der globalen Konfiguration. Also diese Inline-Standardeinstellung, da haben wir nicht die Kompetenzen zu. Und diese profilabhängigen Konfigurationen, da möchte eigentlich unser Paketierteam ungern ran. Deswegen haben wir uns für die globale Konfiguration entschieden, mit dem Wissen, dass natürlich jemand, der weiß, was er tut, über die User-Profile auch Dinge da überschreiben kann. Und hier, das soll jetzt gar nicht, das wirkt ein bisschen erschlagend, aber so ist es gar nicht gemeint. Also das, was wir quasi gemacht haben für das tatsächliche Rollout. Und das ist das, was wir jetzt bisher ausgerollt haben. Wir evaluieren aber gerade die 3.44.8, also werden vermutlich demnächst ein neues Rollout machen. Wir haben dieses bestehende Profil umgezogen. Hier steht gelöscht, das stimmt nicht ganz, wir haben es umbenannt, damit es einmal komplett neu erstellt wird. Und man theoretisch zumindest Dinge aus dem alten Profil auch noch übernehmen kann wieder. Wir haben eine Global Settings INI, die haben wir in einem Verzeichnis unter C-Programme, quasi für die Benutzer nicht beschreibbar, abgelegt. Und da haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen. Also zum Beispiel, dass nicht auf Updates geprüft werden soll, weil wir nicht jedes Point Release mitnehmen werden und nicht immer der User quasi daran erinnert werden soll, dass jetzt übrigens eine 3.40.15 verfügbar ist oder was auch immer. Deswegen, das ist deaktiviert worden. Das eigene Plugin-Repository mit dem richtigen Alias haben wir schon eingebunden. Das werden wir dann perspektivisch umziehen, sobald wir einen eigenen Server haben. Wir haben so Sachen wie das Koordinatenreferenzsystem, den Favoriten für den Zugriff auf den Geodaten-Server, Proxy-Einstellungen und ganz wichtig auch die Einbindung unseres Metadatenkatalogs, das LFU-MIS. Genau. Was eben eine Herausforderung ist, wo ich auch noch nicht so genau weiß, wie wir das am Ende in den Griff bekommen, ist das Thema Profil, weil streng genommen können sich natürlich die User da Dinge auch wieder überschreiben oder Proxy-Einstellungen eintragen und dann doch irgendwie nach draußen greifen. Wir haben eine QGIS-OutDB auch zentral abgelegt, auch nicht beschreibbar unter C-Programme QGIS-Rollout, wo zwei Sachen drinstehen momentan. Das ist einmal der Zugriff auf unsere Geodatenbank, weil ich ja sagte, unsere Vektordaten, die liegen alle in der Datenbank. Und zusätzlich gibt es noch passwortgeschützte Dienste. In Bayern ist leider nicht alles Open Data. Die Flurstücke beispielsweise haben wir als passwortgeschützte Dienste dahinterlegt. Da gibt es auch zwei Herausforderungen, die wir noch nicht gelöst haben. Das eine ist, dass die User keine eigenen benutzerspezifischen Einträge mehr machen können, weil es ja in einem nicht beschreibbaren Ort liegt. Und streng genommen, wenn der User weiß, wohin klicken muss, kann er sich die Passwörter anzeigen lassen. Das ist auch der Grund, warum wir im Moment nur eine Ausnahmegenehmigung haben vom ISB, weil die Geodatenbank hat nur einen Lesezugriff, da ist es überschaubar, können wir aber bei den passwortgeschützten Diensten von der Landesvermessung nicht sicherstellen, dass nicht ein Lizenzverstoß begangen wird. Allerdings haben wir vom LDBV, also von der Landesvermessung, die Erlaubnis, das so zu machen, weil sie wollen, dass die Dienste genutzt werden. Wir haben ein paar Umgebungsvariablen gesetzt, einfach ne, um QGIS zu sagen, da findest du das Settings-File, da liegt die Datenbank, da liegt das Master-Passwort und so weiter. Auch da das Master-Passwort für die QGIS-Out müssen wir im Klartext mitverteilen, da müssen wir auch mal überlegen, ob wir da noch eine andere Lösung finden. Wir haben noch ein eigenes Pflicht-Plugin, was wir mit ablegen, wo wir im Moment aber nichts anderes machen, außer den Einstellungsdialog im Menü Erweiterung zu deaktivieren, damit sich keiner ein zusätzliches Plugin-Repository einbindet. Streng genommen, wie gesagt, könnte man das aber im Profil auch wieder ändern. Aber es ist einfach im Moment das erste Deployment. Und wir haben ein eigenes Katalog-Plugin für die Auffindbarkeit der Daten, wo man hier quasi die Struktur unseres Geodatenservers sieht. Es wird basiert auf einer XML-Datei in einer bestimmten Struktur und dann kann man sich die Daten direkt laden oder auf die Metadaten springen. Was noch aussteht, ist, wir sind noch nicht so ganz uns im Klaren darüber, wie wir eigentlich die Rollout-Zyklen bestimmen sollen. Im Moment ist es so, dass Anwender zu uns kommen und sagen, ah, da funktioniert irgendwas nicht so gut, wir haben ein bisschen Probleme mit Performance oder irgendwas und wir haben das ausprobiert, in der Version XY funktioniert das besser. Deswegen evaluieren wir gerade die 344.8 und werden die vermutlich demnächst ausrollen. Aber eigentlich müssen wir uns da irgendwie ein besseres Konzept überlegen. Ganz wichtig ist auch das geschäftsbereichsweite Plugin-Repository. Das ist im Moment, wie gesagt, nur in der Pilotphase, aber ich glaube, dass da schon eine große Anzahl an Plugins zusammenkommt, die wir brauchen und die dann auch quasi erlaubterweise jeder Nutzer sich selber installieren kann. Und da müssen wir dann aber eben auch solche Dinge sicherstellen, wie dass da kein Schadcode drin ist und so weiter. Und eben, was noch ein Punkt ist, ist die Entwicklung der Basisversion mit weniger Funktionalität, weil ja GizTerm abgekündigt ist, dass wir da eben eine, auch in der Oberfläche abgespeckte Version bereitstellen. Es hat den Riesencharme, dass wir eigentlich von dem GDI-Betrieb keinen Mehraufwand haben, weil wir ja dieselben Layer-Files quasi nehmen können, solange wir quasi auf dieser Struktur bleiben. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen großen Punkt, tatsächlich, weil das ist jetzt so mit ein bisschen Consulting, aber im Prinzip das, was wir selber viel erarbeitet haben und ausprobiert haben, haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir ein bisschen Hilfe und haben deswegen drei große Lose ausgeschrieben. Also wir haben die Vergabe, der Zuschlag ist letzte oder vorletzte Woche erfolgt. Wir werden uns Unterstützung dazu holen, weil wir der Meinung sind, dass das ganz wichtig ist. Und das wäre aber auch so ein Punkt, wo wir irgendwie mal überlegen können, wo zumindest weiß nicht, manche Behörden vielleicht auch mehr zusammenarbeiten können, damit nicht jeder das Rad neu erfindet. Wir haben zum einen den Betrieb von QGIS inklusive Plugin Repository. Das beinhaltet auch die Überwachung auf CVEs, das Fixen von CVEs. Das gilt eben auch für Plugin Repositories oder das Plugin Repository, je nachdem. Und Entwicklungsleistungen. Also das heißt, wir werden da auch im gewissen Rahmen Entwicklungen mit beauftragen können. Wir haben eine große Schulungskampagne gestartet, weil Sie haben ja gesehen, wir haben viele GIS-User. Das heißt, wir müssen jetzt auch viele umschulen, damit die quasi mit dem neuen System zurechtkommen. Und sowas Ähnliches wie für Los 1 haben wir für Los 3 bei Qfield auch nochmal gemacht, weil wir wollen auch Qfield etablieren und eine Qfield Cloud On-Premise-Lösung bei uns einsetzen, in Betrieb nehmen und dafür haben wir auch nochmal quasi ein eigenes Los gemacht und hoffen quasi jetzt mit Hilfe der Dienstleister auch nochmal das Ganze auf solidere Füße zu stellen, weil eben tatsächlich manches bisher vielleicht doch nochmal anpassbar ist, auch durch den User und vielleicht kann man da ein bisschen Sachen noch anders machen oder unser ISB beruhigen, was das Passwort angeht. Genau, aber in dem Sinne bin ich tatsächlich schneller als gedacht und auch schon fertig. Sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bin bereit für Fragen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Fragen haben wir auch tatsächlich sehr, sehr viele. Ich muss ein bisschen filtern. Eine Frage geht zum Beispiel um dieses Repository, was ihr jetzt gerade pilotiert. Wie macht ihr das? Habt ihr welche Sicherheitschecks habt ihr bei der Auswahl dieser der Plugins, die ihr bereitstellen könnt?
Also für die Variante, wo wir es bisher haben, wir hatten ein Consulting bevor wir das alles in Betrieb genommen haben und da haben wir dem Dienstleister mal so eine Liste an Plugins gegeben, der zumindest schon mal so grob drüber geschaut hat, sind da irgendwelche, sind das Plugins, die er kennt, die vertrauenswürdig sind, wo wenig Abhängigkeiten sind oder sind da irgendwelche Binaries, wo man nicht genau weiß, was da eigentlich hintersteckt und deswegen haben wir im Moment nur ein ganz abgespecktes Portfolio quasi, aber das soll eben dann mit Hilfe des Dienstleisters durchaus auch nochmal größer werden, aber wir wollen da auf jeden Fall auch so ein Software-Audit vorneweg, bevor das überhaupt ins Repository kommt.
Okay, also im Moment ist es noch so ein bisschen, wir gucken mal und dann...
Genau.
Ja. Okay, super. Dann die große Frage natürlich, ihr habt früher sehr oder immer noch sehr hohe Kosten gehabt durch AGIS Lizenzen und werdet da ja dann auch auf lange Sicht was einsparen. Habt ihr vor, das QGIS-Projekt auch irgendwie finanziell zu unterstützen? Es waren 17 Votes.
Also tatsächlich ist das eine sehr gute Frage, die wir auch schon diskutiert haben. Weil ich persönlich würde das sofort mit Ja beantworten. Ich weiß aber immer nicht, wie unsere Haushälter sowas sehen. Deswegen kann ich das leider gar nicht beantworten. Christian, ich weiß nicht, ob du da...
Ja. Also wir schauen natürlich, dass das irgendwie geht und man muss halt auch schauen, wie das vielleicht andere Verwaltungen gelöst haben und sich da ein Beispiel nehmen. Also ich würde es nicht prinzipiell ausschließen, es kommt ja auf die Höhe an. Also zum Beispiel, dass man so institutionelles Mitglied bei QGIS-Verein wird, weiß ich gar nicht, ob das geht, aber das mal auf alle Fälle oder auch, dass man vielleicht auch beim... Ich bin ein persönliches Mitglied, aber auch kein institutionelles, dass man halt da eher schaut, dass man in der Richtung was macht. Ich glaube, das wird am einfachsten gehen und halt dann über Aufträge, dass man, das war ja in der Ausschreibung auch drin, dass wir praktisch, wenn wir was entwickeln, das immer gleich wieder in die Codebasis zurückfließen lassen wollen. Also darüber trägt man dann ja auch dazu bei. Also wir wollen das nicht so eine Guerilla-Taktik und irgendwas branchen und dann das selber machen, sondern wir wollen das an der Community entlang machen und immer wieder halt zurück beitragen. Und das ist ja auch schon was im mehr, also so ist der QGIS auch groß worden über die Schweiz hauptsächlich, dass es immer wieder entwickelt wurde und dann immer wieder zurückgespielt wurde. Das ist, glaube ich, so, wie man am meisten da beitragen kann.
Also das auf jeden Fall, genau. Also alles, was an Entwicklungsleistungen kommt, vor allen Dingen idealerweise relativ generisch.
Ja. Ja. Wie ist denn mit den anderen Behörden in Bayern oder Städte? Gucken die vielleicht schon interessiert auf euch? Überlegen die vielleicht auch umzusteigen auf QGIS? Seid ihr da Vorbild vielleicht?
Also das würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Also da gibt es ja tatsächlich mehrere Behörden, die auch schon auf mich zugekommen sind, dass ich ihnen schon mal irgendwie so bilateral ein bisschen was erzählen kann. Es gibt auch in Bayern ein Kompetenzzentrum GIS, die schon so einen eigenen quasi so eine eigene Mini-Konferenz mal organisiert haben, um die Behörden untereinander zu vernetzen und sich auszutauschen. Also da, glaube ich, sind wir in Bayern relativ Vorreiter und da gucken viele, ist so mein Eindruck.
Genau. Also die haben ja einen FOSGIS Day organisiert. Die Iris müsste ja fast irgendwo hier sitzen. Wo ist sie denn da? Ja, das ist die Leitung vom Kompetenzzentrum. Also da hofft man schon, dass wir dann insgesamt auch in Kooperation mit den anderen Behörden gut weiterkommen.
Mhm. Super. Dann gibt es Möglichkeiten, allgemeine Zugänge zu Ihren Datenbanken WMS, WFS, etc. standardisiert bei jedem neuen Nutzer voreingestellt im QGIS zur Verfügung zu stellen?
Die Frage verstehe ich, glaube ich, nicht.
Gibt es Möglichkeiten, allgemeine Zugänge zu Ihren Datenbanken WMS, WFS standardisiert bei jedem neuen Nutzer voreingestellt im QGIS zur Verfügung zu stellen? Also wahrscheinlich ist das erstmal so ein Blanko-QGIS, wenn das aufgemacht wird, oder sind da schon, ist das quasi personalisiert auf Ihre Behörde?
Im Moment ist es quasi personalisiert auf den Geschäftsbereich, wenn man so will. Also wir haben für... Also eben diese Global Settings INI, die unter anderem in den Favoriten unseren Geodatenserver mit einbindet und eben auch dieses Katalog-Plugin. Das heißt, alle, die bei uns diese QGIS-Installation bekommen, haben direkt Zugriff auf die Daten. Aber es ist jetzt, wenn das eher so Richtung, das wäre das allgemein verfügbar, ist alles innerhalb des Behördennetzes, also könnte ich. Genau, also.
Okay. Und dann hattet ihr ja bestimmt auch viele alte ESRI-Formate rumliegen in euren Projekten. Wie habt ihr die denn umgewandelt? Gab es da extra Stellen für oder habt ihr smarte Prozesse entwickelt, um sowas umzustellen?
Also die ESRI-Formate, die gibt es natürlich in Teilen auch noch. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist ESRI-Projekte, also APRX-Dateien oder so, umgewandelt, weil QGIS und AGIS Pro eigentlich anders ticken von der Philosophie. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen nur die Dateien, also die Layer um auf QLR und dann kann man sich eher quasi bezogen auf das, was man braucht, die QLR-Projekte neu bauen, weil ja oft ist das ja auch alter Schrott, ehrlicherweise. Das heißt, ich brauche das gar nicht unbedingt umwandeln, sondern soll mir währenddessen nochmal Gedanken machen, brauche ich das so, wie ich es habe.
Mhm. Und wir haben auch, ich glaube, 20 Slayer-Lizenzen gekauft. Nee,
zwei.
Aber, zwei. Ja, also aber für genau. 20 Arbeitsplätze.
Genau, pro Standort hast du dann 20.
Genau. Genau. Also für 20 Leute können das nutzen und das ist, glaube ich, nicht mehr personalisiert. Jedenfalls kann man das nutzen, und dann können ja auch Einzelne praktisch ihre Projekte mit Hilfe von dem noch selber umwandeln. Aber da ist keine zentrale Umwandlung im Augenblick vorgesehen. Ja.
Genau, also die Layer-Dateien, wie gesagt, die haben wir zentral umgewandelt, und wir haben eben für Augsburg und für Hof, weil das ja standortbezogene Lizenzen sind, jeweils eine Layer-Lizenz, und da können 20 Leute je Standort aktiv werden.
Okay, dann eine letzte Frage noch. Wie sieht das bei euch mit kritischen Infrastrukturen aus und Sicherheit? Wie sichert ihr euch da ab, oder wie viel Skepsis ist euch da entgegengekommen vielleicht?
Kritische Infrastruktur. Also wenn es jetzt darum geht, ob unsere Daten zur kritischen Infrastruktur gehören, das wird ja gerade eigentlich überall neu auf den Prüfstand gestellt. Ja. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber bisher noch nichts Verwertbares. Und im Augenblick haben wir den meisten sicherheitsrelevanten Geschichten eigentlich eher nicht mit Kritis, sondern mit personenbezogenen Datenschutz. Was bei Kritis jetzt rauskommt, werden wir natürlich umsetzen müssen. Ich hoffe, dass das uns nicht zu sehr reinhaut, ja, weil das kann natürlich generell den ganzen Open-Data-Bereich wieder einen Schritt nach zurückbringen, befürchte ich. Also das wird sich zeigen.
Ja, prima. Dann vielen, vielen Dank für euren Vortrag, und es geht gleich weiter.